wir bringen ihnen ein bisschen was Gutes aus dieser Welt nahe. Es kann nicht immer nur schlecht, immer nur schlimm sein. Nein, wir haben auch das eine oder andere Gute.
Ja, bin schon neugierig.
Neugierig, du hast keine Ahnung, worauf ich hinaus will.
Mhm.
Es gab Drohungen, es gab sexuelle Belästigung.
Technisch ist es machbar.
Du schlägst mir das Handy aus der Hand. Sie sind tot, sie sind tot.
Schau mal, komm her, hol ein paar Fotzen.
No TV and no beer make Homer go crazy.
Wer soll denn durchdrucken?
Gezahlt von der Krankenkasse.
Was leicht geht.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und sehr liebe zuhörende Person bei Mauer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, der einen die ganze Welt erklärt, der einen die bösesten und die schlechtesten Nachrichten näher bringt. Aber in dieser Woche, da haben der Thomas Maurer, der fantastische Kabarettist, mit dem ich diesen Podcast hosten darf, und ich, wir uns gedacht, wir bringen Ihnen ein bisschen was Gutes aus dieser Welt nahe. Es kann nicht immer nur schlecht, immer nur schlimm sein. Nein, wir haben auch das eine oder andere Gute im ganzen Weltengetriebe.
Ja, bin schon neugierig.
Neugierig, du hast keine Ahnung, worauf ich hinaus will. Geht mir meistens so, wenn ich diesen Podcast beginne, aber schauen wir mal.
Erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Sie sollten ursprünglich nur gut eine Woche bleiben, doch daraus wurden dann mehr als 9 Monate. Die beiden US-Astronauten Sunny Williams und Butch Wilmer stecken, ja, man kann es nicht anders sagen, unfreiwillig 9 Monate auf der internationalen Raumstation ISS fest. Jetzt sind sie wieder zurück auf der Erde. Und falls Sie diese Bilder gesehen haben, als die runtergeknallt sind im Meer vor Florida, mir ist das Herz aufgegangen. Da waren sogar Delfine da, um die zu begrüßen. Also ich könnte es mir nicht schöner vorstellen, nach 9 Monaten heimkehren und dann schwimmen Delfine um dich herum. Da weißt du auch, beim Anblick der Erde aus dem Weltraum, das soll ja ein unglaublicher Blick sein, aber dann siehst du halt einen Delfin. Ist auch nicht schlecht, oder?
Ja, wobei wir aus per Anhalt durch die Galaxis wissen, dass die Delfine die eigentlichen Regenten der Erde sind und im Begriff sind, ins All abzuhauen, weil das alles zu viel wird. Und vielleicht war das der Tropfen, der das Delfinarium zum Überlaufen bringt. Man weiß es nicht. Ja. Na, aber es ist natürlich den Happen sehr vergönnt, dass sie wieder da sind. Aber es ist eben auch interessant, dass mittlerweile diese Leute so um Trump herum alles dominieren und dass du eben sowas wäre früher gewesen. Ah, boom, man hat ein bisschen mitgebankt, die eine Raketen hat nicht funktioniert, es gibt so andere, sie sind wieder da. Hurra, also eine Human Interest Story. Und jetzt denkst du, die haben sicher oben Angst gehabt, dass der Musk ihre Social-Media-Profile durchforstet, ob sie mal schier über ihn geredet haben, weil du weißt ja nie, wenn sich der Musk kränkt, dann kann es auch sein, dass er dich als Pädophilen outet, ohne irgendwelche Beweise, wie er das damals bei den Höhlentauchern gemacht hat, die da diese Kinder gerettet haben. Also ich glaube, du bleibst da um und denkst dann, ja, Gott, ich hoffe, ich habe nicht irgendwann einmal geschrieben, dass der Cybertruck schier ist. Ich hoffe, die Firma SpaceX boykottiert mich nicht hier oben.
Ja, aber man muss auch sagen, das hat jetzt der Raumfahrt wieder ein bisschen so was Abenteuerliches zurückgegeben. Auch diese Abhängigkeit von Musk, muss man dann ja sagen. Weil früher mal, beziehungsweise auch die Blue Origin-Raketen von Jeff Bezos, das hat ja schon so ein bisschen einen Touristencharakter gehabt. Also ich könnte es mir nicht leisten, du vielleicht auch noch nicht ganz, aber die Preisklasse über uns, die hat sich ja vielleicht schon den einen oder anderen Gedanken gemacht, ja, und dann nächstes Jahr nicht Hogada, sondern eben noch irgendwie einmal Erdumlaufbahn oder so. Jetzt bist du da wieder ein bisschen abhängiger, ist fast so wie seinerzeit in der christlichen Seefahrt. Irgendwo gibt es ein Ungeheuer, das dir Bösestes antun könnte und im konkreten Fall ist es halt Elon Musk, dieses Ungeheuer mit all seinen Tentakeln, die hat sich vielleicht auch noch auswachsen
lässt. Man müsste momentan fast hoffen, dass Jeff Bezos irgendwie gleichzieht. Vernünftiger wäre allerdings, aber da gibt es ja einen Zeithorizont von ein paar Jahren, dass die europäische, die ESA-Agentur in ähnliche technologische Bereiche kommt. Also so die wiederverwendbare Rakete und so, das haben wir in Europa wie manches andere verschlafen.
Ja, aber vielleicht wachen wir ja auf, wer weiß.
Ach, auch das noch.
Nicht im Weltraum, aber auch nicht gerade so ums Eck herum. Das ist der Südpol. In einer Forschungsstation rund 220 Kilometer von der Küste entfernt. Da berichten jetzt Teilnehmer von argen Dingen. Es gab Drohungen, es gab sexuelle Belästigung. Zitat eines Arktis-Forschers namens Alan Chambers. Aus psychologischer Sicht ist es ein sehr, sehr einsamer Ort. Alles ist weiß, es gibt keine Farben, keinen Lärm und nichts, was man als normal ansehen würde. So gesehen wurde das ein bisschen rechtfertigen, dass in London offenbar derzeit rauere Sitten herrschen. Weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum, was mich geopolitisch so dazu bringt, dass ich immer mehr in diese Endzeit-Nachrichten derzeit abdrifte. Aber auch hier gab es dann, weil ich es angekündigt habe, die eine oder andere gute Nachricht. Südafrikas Umweltminister Dion George hat sich jetzt selbst und persönlich der Sache angenommen und will da wieder Ordnung in diese Forschungsstation reinbringen. Also da auch sieht man, Politiker kümmern sich um individuelles Leid, probieren darum irgendwie individuell für die einzelnen Personen, die da 220 Kilometer im Nirgendwo entfernt sitzen.
Ja.
Denen das Leben wieder zu erleichtern. Super.
Ja, man kann nur hoffen, dass er sozusagen ausreichend psychologische Autorität hat, weil sonst sagen ihm die da in die Kamera, ja und, wie viele Kilometer bist du weg? Schau mal, komm her, wenn du ein Problem mit mir hast. Komm her und hol ein paar Fotzen. Ja, ich weiß es nicht. Angeblich ist die Situation wieder deeskaliert. Also angeblich
ja, sie haben ihn vor die Tür geschickt, ich glaube, den einen Unruheherd. Zum Gemüt hinkühlen.
Ein bisschen wie in der Kindergruppe. Nein, aber er hat sich angeblich mit Psychologen, also er hat sich irgendwie online-psychologisch betreuen lassen und hat sich bei allen mündlich und beim Opfer seiner Attacke schriftlich entschuldigt, habe ich es gelesen. Und angeblich mag auch sein, dass das beschönigend ist, aber hätte der sexuelle Übergriff gar nicht passiert, sondern es hätte halt eine physische Auseinandersetzung gegeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, wie nach einem Jahr Antarktis. Ich bin eigentlich sehr umgänglich, aber es könnte sein, dass meine Reizschwelle sich da absenkt. Ich glaube, das wird auch ein bisschen ein Problem, um nochmal auf Elon Musk zu kommen, wenn wir dann zum Mars fliegen und er ist mit. Wer soll denn durchdrucken? Das dauert Jahre. Das wird... Ich glaube, dass das der meist gemobbte Mensch auf diesem Flug sein wird. Aber das ist ja an und für sich, ich glaube, die müssen alle auch eben für Raumstationen und so, wird ja so spezifisches, eben auch ein Belastungsprofil erstellt, ein psychologisches, und werden Techniken gelehrt, wie man diffundiert und so. Ich glaube, das ist wirklich schwierig. Ja, ich glaube, ja. Du wirst dann irgendwann wahnsinnig, wenn jemand bei der Arbeit pfeift oder irgend sowas. Also dass nicht sehr viel öfter duscht, finde ich das eigentlich Erstaunliche, wenn wir schon positive Nachrichten verbreiten wollen.
Ja, das stimmt. Und falls Sie sich gefragt hätten, wie wäre das Ganze ausgegangen, wenn die psychologische Betreuung nicht funktioniert hätte, Shining ist mir da jetzt gerade in den Sinn gekommen, beziehungsweise auch die Simpsons-Adaption davon, wo dann Homer quasi in die Rolle des Jack Nicholson schlüpft in einer, ich glaube, das wird eine Halloween-Folge gewesen sein, wo er dann auch so irgendwie völlig wahnsinnig ist und no TV and no beer make Homer go crazy. Und dann sieht er aber doch plötzlich irgendwo doch noch ein Flimmern und die ganze Familie versammelt sich vom Fernsehlagerfeuer. Also vielleicht ja, ORF-Klienten oder ORF Steiermark, vielleicht auch sogar Niederösterreich
ob das
heute.
Einer südafrikanischen Besatzung, Forschungspolarstationsbesatzung, ob Radio, also da muss schon sehr verzweifelt sein, dass du dann mit Kärnten heute diese fremden Menschen in dieser fremden Sprache beobachtest, ob die nicht lieber ihr eigenes Fernsehen hätten. Aber gut, es wäre als Fremdenverkehrswerbung vielleicht. Also wenn das einzig Grüne und Lebendige, was die 13 Monate lang sein Kärnten ist, dann kommen sie sicher gerne mal dazu.
Schon wieder die Runden? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch?
Weil wir gerade vom südafrikanischen Umweltminister gesprochen haben, wenden wir uns ganz kurz der österreichischen Innenpolitik zu. Ich musste jetzt tatsächlich mal nachschauen, wer ist denn eigentlich bei uns jetzt in dieser größten Regierung aller Zeiten, die wir schon ein bisschen so punktuell durchgearbeitet haben, aber eben noch nicht fertig sind, weil es ist ja, wie gesagt, die größte Regierung aller Zeiten. Ja, ist viel. Wer ist denn da eigentlich jetzt Umweltministerin oder Minister? An die ehemalige werden sich noch alle erinnern können. Die war ja tatsächlich Superministerin, hat auch... Wenn man grüner Sympathisant ist, kann man sagen, die hat da wirklich ordentlich was durchgebracht, Leonore Gewessler. Und die neue Frau Gewessler ist übrigens der Herr Hanke. Habe ich ehrlich gesagt auch erst mal kurz nachschauen müssen, welche Agenten sind bei Herrn Dotschnik, welche sind bei Herrn Hanke. Nein, es ist der Herr Hanke.
Gibt es vielleicht noch einen Staatssekretär? Nein?
Ja. Nein, habe ich da jetzt niemanden gefunden. Also der geheimste Staatssekretär ist sowieso Jörg Leichtfried. Der ist so geheim, dass ihn, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen nicht einmal wissen, wer er ist, wenn er durch die Straßen geht. Also da... On point, diese Besetzung.
Ja, aber der ist ein paar Mal schön ins Fernsehen geschickt worden. Also, so.
Ja, immer wenn Pamela Rendi-Wagner nichts sagen wollte.
Ja, so in etwa war das, ja.
Ja.
Was aber relativ häufig war.
So gesehen, ja. Und irgendwann mal war er ja auch Minister und hat diese grünen Tafeln eingeführt, auf Elektroautos übrigens.
Ja.
Ja.
Ist was
Bleibendes irgendwie. Können nicht alle von sich sagen.
Müssen die Kontrolle der die Organe der Parkraumbewirtschaftung nicht immer extra das Modell googeln, wann auf dem Parkplatz, der für Elektroautos reserviert ist, wegen der Ladesäule auch steht. Sondern man sieht, grünes Tafel, passt, dürft auf die.
Und man dankt im Herzen wahrscheinlich Jörg Leichtfried. Aber eigentlich wollte man über einen Herrn Hanke reden. Der kämpft sich übrigens auch erst gerade seinen Platz im Internet zurück, weil wenn du einfach nur auf Google eintippst, Interview Peter Hanke, die ersten 70 Hits führen noch immer zu Interviews mit Peter Handke. Man sind auch super Interviews, muss man sagen. Mache jetzt auch gerne Werbung für den kleinen Zeitungsshop. Chefredakteur Hubert Patterer hat einmal Peter Handke getroffen, hat daraus sogar ein Buch gemacht über den ganzen Gesprächsdialog, den die beiden geführt haben. Ich schick's da, du brauchst nicht so überrascht. Ja,
und gleichzeitig ist es Peter Handke irgendwie gelungen, sich in sehr, sehr vielen Interviews als scheuer Medienverweigerer zu inszenieren. Das ist so ein kleines Kabinettstückchen, das mir immer imponiert hat.
Ja, und
aber wir sind schon wieder weit weg von der österreichischen Innenpolitik.
Aber ich hätte jetzt tatsächlich den guten Schwenk nochmal geschafft von Peter Handke zu Peter Hanke, weil als ich unlängst an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt war, ist dort ein Hemd ausgestellt gewesen von Peter Handke, mit dem er den Nobelpreis entgegengenommen hat. Da hat er sich selber so mit Faden schöne Verzierungen draufgemalt und schaut eigentlich so aus wie irgendwie ein super teurer, wie ein Westwood-Fetzen oder so. Keine Ahnung, bin bei den Modedesignerinnen und Designern nicht ganz am Point. Im Gegensatz nämlich zu Peter Hanke, weil der ist da wirklich eine unglaubliche Instanz innerhalb der neuen österreichischen Bundesregierung gehabt. Vor ein paar Jahren mal am 1. Mai Dienst gehabt. Also keinen interessanten Dienst, wo du eine Reportage schreiben gehst über den Maiaufmarsch, sondern halt dann so ein Dienst, wo du halt das Ganze koordinieren musst. Und dann siehst du mal so in der Agentur die Bilder reinkommen vom Aufmarsch in Wien, wo die roten Genossen durchmarschieren. Ja. Peter Hanke mit im Pulk drinnen und er hat so ein Sakko angehabt, das hat ein bisschen an eine Samttapete erinnert, ich kann es nicht besser beschreiben.
Ja.
Bin dann hergegangen, habe einen Screenshot davon gemacht und dann gibt es so schöne Apps, die ermöglichen es dir, das Outfit eines Menschen dort einzuspielen und die zeigen dir dann, wo kannst du das ganze Ding jetzt wieder kaufen. Also so, wenn man sich so anziehen, wie wir uns zwar auch haben, wo kann man einen schwarzen Pullover heute kaufen?
Ja, zum Beispiel.
Ist nicht so interessant, aber Peter Hanke ist ja da doch ein bisschen Instanz in der Hinsicht gewesen und die App hat mir da ausgewiesen, der Fetzen, den ihr jetzt so abschätzig als Samttapete hingestellt habt, ist von Versace und kostet geschmeidige 2.000 €, falls es jetzt tatsächlich der war, den die App mir ausgewiesen hat. Aber ich habe immer dann auch gefragt, wenn man so in Modemagazinen, die ich eher selten anschaue, aber so eigenartige Kleidungsstücke sieht man noch dazu, die Preise dazu, und habe immer gefragt, wer kauft das? Jetzt weiß es, aha, das ist unser Umweltminister.
Das ist interessant. Hanke hätte ich bisher eher als sehr orthodoxen, dunkler Anzug, einfarbige Krawatte-Träger eingeordnet gehabt. Aber vielleicht
am hohen sozialistischen Feiertag,
der 1. Mai oder so, trägt er was Ausgeflippteres. Also mit Versace hätte ich ihn bisher nicht in Verbindung gebracht. Das ist für mich, also möchte jetzt keine Versace-Afficionados kränken, aber es ist Hannes Kartnick-Style, wenn du mich fragst. Und so wäre meine, aber wir werden natürlich auch auf diesen Aspekt seines Wirkens weiterhin ein Auge haben, sowie natürlich auf seine umwelt- und wirtschaftspolitischen Duftmarken, wobei es ehrlich nicht weiß, ob er schon welche gesetzt hat.
Noch nicht viele. Wesentlichster Unterschied, den man ja immer auch bei seinem Amtsantritt einmal klar dargestellt hat, ist der Lobautunnel. Leonore Gewessler war ja die ausgewiesene Gegnerin dieses Straßenbauprojekts. Er war immer dafür. Es wird jetzt halt einfach mal spannend sein, wie wird er dieses Projekt angehen, wie wird dort dieses Vorgehen auch einer Klimaneutralität bzw. Prüfung der Klimaneutralität bei neuen Projekten überhaupt angegangen werden von ihm. Also man kann da leider inhaltlich noch nichts sagen, aber spannend wird es auf alle Fälle mal, wo wird er sich positionieren, wie willst du auch das ganze Thema Straßenbau, das ist ja ein unglaublicher Infrastrukturimpuls ist und als solcher Infrastrukturimpuls natürlich auch unmittelbar in Arbeitsmarkt und Investitionssummen beziehungsweise auch ein bisschen was, sagen wir jetzt mal, an Positiveffekten mitziehen kann, wie er da agieren wird. es gab ja auch die Green Revolution, wo man immer wieder gesagt hat, Investition in grüne Ökologie bringt, beziehungsweise grüne Bauprojekte, so wie sie Bauprojekte nennen kannst, bringt ja dann eben auch einen nachfolgenden Effekt vor, bringt einen Wirtschaftswandel hervor, grundsätzlich dieser Umbau der Ökonomie. Bin echt gespannt, was davon kommen wird.
Bin auch neugierig, ich kann mir vorstellen, dass es sogar leichter wäre für die Wiener SPÖ auf den Labortunnel zu verzichten, wenn man es nicht mit Trotz gegen so eine scheiß grüne Umweltministerin durchdrucken muss. Also ich glaube, ein SPÖ-Wirtschaftsminister könnte sagen, ja, es ist doch schwierig rechtlich und wir haben da ein geologisches Gutachten, das sagt, unter der Lobau ist nass. Also wir lassen es nochmal evaluieren. Ich glaube, da könnte die SPÖ sogar leichter ohne Gesichtsverlust aus diesem bisschen sinnlosen Projekt aussteigen. Andererseits sind ja die Anschlussstraßen für den noch nicht gebauten Tunnel bereits gebaut. So weit kommt es noch, ist, glaube ich, eines der Motti der Wiener Sozialdemokraten.
Als Serviceleistung kommt diese Meldung jetzt für Sie ein bisschen zu spät, liebe zuhörende Person, aber wir müssen es einfach fürs Herz noch ein bisschen durchbesprechen. Vienna Online hat nämlich berichtet, der Würstelstand zum Wiener Würstel lädt alle Nostalgiker und Schilling-Fans zu einer besonderen Zeitreise ein. Am 20. März, also gerade jetzt, wenn wir da aufzeichnen, gibt es echte Schillingpreise und ein unvergessliches Retro-Erlebnis, wie man da schreibt. Damit Sie verstehen, was ein echter Schillingpreis in heurigen Maßen ist, beziehungsweise heutigen Maßstäben, ist. Der weiße Spritzer kostet bei besagtem Würstelstand heute, also für Sie gestern oder irgendwann in den vergangenen Tagen, je nachdem, wann Sie es hören werden, 18 Schilling, umgerechnet 1,31 Euro. Das Otterkringer Zwickel ist, ich glaube, das 0,3er Gebinde, kostet 20 Schilling, also 1,45 Euro. Lieber Thomas, ich merke, du wirst schon durstig. Müssen wir schon abbrechen?
Ich werde eher skeptisch, weil erstens Schillingpreise umfasst eine sehr breite Spanne. Also ich glaube, der Schilling wurde irgendwann Ende der 40er eingeführt, wenn ich mich richtig erinnere. Da hast du wahrscheinlich mit einem Schilling noch ein Hausboot kaufen können, ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt nochmal geschaut, es hat in Graz vor 2 oder 3 Jahren jemand die 2001er Preise, und zwar hat man da in Schilling zahlen können. Da war 39 Schilling. Ich kann mich erinnern, als ich begonnen habe, wegzugehen, so mit 16, hat das Kriegel irgendwie so 22, 23 Schilling gekostet und ist dann im Laufe der nächsten Jahre Richtung 30 marschiert. Das heißt, die Zeiten, wo ein Seidel 20 Euro gekostet haben, müssen in den frühen 90ern zumindest gelegen sein, wenn nicht in den späten 80ern. Und damit ist das alles ein bisschen, also interessant wäre, wenn man Stichtag Euro-Einführung genommen hätte. Und da glaube ich, als Zeitzeuge sagen zu können, hat das Seidel sicher schon mehr gekostet. Ja, also vielleicht also ist es nur eine, vielleicht ist der Würstelstandbetreiber auch jemand, der zutiefst überzeugt ist, dass früher alles besser war und alles billiger und einfach die gefühlten Preise anbietet. So wie eben früher hat der Sprit viel weniger gekostet und mit einem Liter bist du viel weiter gekommen. Ich glaube, ein bisschen so dieses Sentiment hat bedient.
Ja, also ich würde jetzt aus meiner Erinnerung auch noch sagen, der weiße Spritzer ist eh noch in Schilling bezahlen habe dürfen und das ist sich gerade ausgegangen. Jetzt 27, 28 Euro gekostet haben. Bier war ja damals ehrlich gesagt nicht so dabei.
Schilling nicht. Euro.
Ja. Schilling, siehst du.
Ich weiß, was Euro ist. Ich kann dir sicher Lokale empfehlen, wo du um das Geld einen Spritzer haben kannst. Du wirst vielleicht schief angeschaut, aber technisch ist es machbar.
Ja gut, falls Sie uns Ihre schönsten Rauscherlebnisse mit Schilling schreiben wollen, machen Sie es gerne in den Kommentaren auf Spotify. Falls es was ist, was wir da geben können und auf dem wir eine unserer nächsten Rubriken aufbauen können, wir sind da völlig offen.
Oh my goodness!
Jetzt wird es ein bisschen juristisch, aber durchaus interessant, behaupte ich einmal. Nicht nur, weil juristische Themen immer interessant sind, sondern weil ich das auch wirklich für ein sehr, sehr richtungsweisendes Urteil halte. Und zwar gesprochen vom Arbeits- und Sozialgericht Wien. Da ging es jetzt nämlich um folgenden Sachverhalt. Das Gericht gab einer Transfrau Recht, die von der Krankenkasse forderte, die Kosten für die Laserentfernung ihrer Gesichtsbehaarung zu übernehmen. Die Krankenkasse blitzte mit ihrem Argument ab, dass diese Übernahme dem Gleichheitsgrundsatz widersprechen würde. Christoph Bezemek, der ist Dekan an der Revi-Universität in Graz, beziehungsweise an der Revi-Fakultät der Universität in Graz, der hat dann einmal ein bisschen näher ausgeführt gegenüber meiner Kollegin Marie Miedl-Rissner, denn so sein Zitat, die kosmetische Behandlung ist im Kontext mit einer Transperson nicht als rein solche zu sehen. Der kosmetische Eingriff ist hier Teil einer Behandlung, die letztlich der Geschlechtsangleichung dient. Dementsprechend kann ich mich nicht auf die Position zurückziehen, dass auch bei biologischen Frauen solche Behandlungen nicht übernommen werden. Spannend, oder? Was das jetzt nämlich alles noch einmal mit sich bringen kann, was du dir alles vielleicht noch, wenn du in der Situation bist, dass du Geschlechtswandlung mitmachen willst oder musst, was du dir da alles leisten kannst und umgekehrt, was das jetzt auch für uns beide bedeutet, was wir uns nicht von der Krankenkasse zahlen werden lassen können. Also ich habe mir da schon mal einfach nur schlau gemacht, beziehungsweise mein Friseur war so nett und hat mir das vorher mal erzählt, dass ich mir den Kopf gewaschen hat. Er hat sich auch Gedanken gemacht, wie läuft das eigentlich so mit Haartransplantationen? Wenn du unter 25 bist, zahlt dir das die Krankenkasse. Er seinerzeit ist schon älter, deswegen hat er auch mit seinem Steuerberater gesprochen, ob man das vielleicht steuerlich absetzen könnte. Und die haben ihm dann gesagt, nein, das geht jetzt nicht als Werbekosten durch. Selbst wenn du Friseur bist, kannst du es jetzt nicht steuerlich absetzen lassen, dass du da der Turkish Airways machst und dir ganz, ganz viel neue Haarwurzeln verpflanzen lässt.
Ja, es wirft viele Fragen auf, weil wenn ich unter 25 eine Haartransplantation bezahlt kriege, aber zum Beispiel als Frau in ihren 50ern, die unter schwerem Haarausfall leidet, wieder näht. Also das sozusagen der psychologische Druck ist ja in beiden Fällen gegeben. Ja, also
genau.
Oder auch Bartentfernung. Also wir sind Gott sei Dank nicht mehr in den Zeiten, als die bärtige Frau im Zirkus ausgestellt wurde. Aber ich glaube, nicht alle Frauen mit starkem Bartwuchs nehmen das locker. Also das weiß ich nicht. Wie ist es, wenn der Psychologe das verschreibt? Es sind viele Unklarheiten für mich noch da. Ich selber habe unregelmäßigen Bartwuchs.
Ja.
Nervt.
Kenne ich.
Ich muss mir rasieren, aber ich kann mir kein Bart wachsen lassen. Aber ich würde von selber auch nicht auf die Idee kommen, erstens überhaupt was dagegen zu unternehmen, weil sogar Johnny Depp ist mit unregelmäßigem Bartwuchs ein Weltstar geworden. Also gibt es auch für mich noch Hoffnung. Und ja, Krankenkasse einreichen war mir, glaube ich, auch dann nicht einfach.
Ja, aber was würdest du jetzt einreichen, mein Lieber? Würdest du dir die Bartverpflanzung einreichen lassen? Wobei die Frage einfach ist, woher kriegt unser Ernst die Haarwurzeln? Weil man kann ja jetzt eigene Bart und ist ja nichts da, was man verpflanzen könnte, ja? Oder würdest du dir auch die Barthaarentfernung zahlen lassen, damit du einfach in der Früh 2 Minuten länger schlafen kannst und noch immer geschmeidig wie ein Babypopo aufwachst und einfach diese 2 Minuten Schlaf, die ja auch dann psychologisch mutmaßlich ganz, ganz viel mehr Lebensqualität bringen, einforderst von der Krankenkasse. Wo ist da in der Abwägung die wichtigere Position für dich?
Das ist, glaube ich, etwas, da brauche ich mal eine ruhige Woche auf einer Berghütte, um mir darüber klar zu werden.
Gezahlt von der Krankenkasse.
Wenn's leicht geht.
Oi, was ist denn da los?
Ein Millionär stand in Kärnten vor Gericht. Das passiert jetzt in Kärnten natürlich häufiger. Herzliche Grüße an der Stelle an die ehemaligen Vorstandsmitglieder der Hypoalpe Adria, die mit mir noch die eine oder andere rechtliche Auseinandersetzung pflegen. Ist jetzt aber nicht Thema, sondern wir kommen zurück zu unserem Millionär. Der hat nämlich sein Handy zu einer Reparatur, nennen wir es einfach Handyshop, gebracht und dort offenbar, ein bisschen, würde man höflich formulieren, die Manieren daheim vergessen. Er hat den Lehrling dort einmal beschimpft, Zitat, du schlägst mir das Handy aus der Hand, sie können sich gratulieren, sie sind tot, ihr Image ist tot, sie sind imagemäßig tot. Gibt es alles auf Video, deswegen kann ich das also so ausführlich wiedergeben. Später fiel dann eben vom besagten Millionär noch der Satz, sie sind in allen Zeitungen. Jetzt stand dieser Mann vor Gericht. Und dort sagte er dann wieder sehr, sehr wortrecht, ich schäme mich, sagte er ja dann eben auch noch, weil er dem jungen Mann so ein bisschen nämlich seinen Job noch hat auch verlieren lassen durch seine Beschwerde, weil der Millionär hat sich ja nicht nur im Laden aufgeführt, sondern natürlich ist dann auch noch die ganze Interventionsleiter nach oben gegangen. Und jetzt hat er vor Gericht dann auch eben so wirklich Entschuldigung hat er nicht gesagt, er hat auch kein Geständnis abgelegt, aber er war trotzdem sehr, sehr wortreich, hat unter anderem gesagt, ich wollte Ihnen das nicht antun, ich entschuldige mich und ich biete Ihnen einen Job an, sagte eben zu diesem besagten Jugendlichen, der wegen ihm den Job verloren hat. Der junge Mann hat dann vor Gericht ein bisschen überfragt gewirkt, beziehungsweise überfordert gewirkt auch, als ihn der Richter fragte, und wäre das was für Sie, hat der junge Mann gesagt, na, wahrscheinlich nicht. Er ist übrigens noch immer arbeitslos. Also eigentlich eine unglaublich schlimme Geschichte. Reden wir trotzdem über den Fall. Wir haben uns vorbesprochen. Tut mir leid, liebe zuhörende Person, wir können Ihnen den Namen nicht nennen. Wir werden es auch jetzt nicht nennen, aber wir werden trotzdem ein bisschen über die Person sprechen, weil wir kennen sie beide. Jetzt können wir sagen, welchen Millionär kennen die zwar gemeinsam? Ja, da wird es vermutlich viele geben, aber bei dem sind wir uns einig geworden, dass wir uns kennen. Magst du
In meinem Fall kann ich sagen, wir wurden einander nicht vorgestellt, denke ich. Ich hatte das Vergnügen, ein oder zweimal im gleichen Raum. Also einmal war es ein Flughafen, deswegen weiß ich ganz genau, was er am Telefon besprochen hat. Und es war, wer auch immer am anderen Ende war, hat ein ähnliches Erlebnis gehabt wie dieser Lehrling. Also ich glaube, die Drohung mit, das ging so alles in der Zeitung und Sie sind tot, ist damals doch durch Wien schwächert in einer Lautstärke erschallt, dass viele Leute gesagt haben, ich bin nicht tot, Blödsinn. Und ich vermute, dass es auch dem Gesprächspartner dann weiter gut gegangen ist. Es ist ein einschlägig notorischer Mensch, bei dem ich auch keinen, wie gut auch immer, bezahlten Job annehmen werde.
Ja, das verstehe ich. Ich will jetzt nicht sagen, in welcher Situation ich ihm begegnet bin, aber auch ein Satz, den ich damals ungefragt zu hören bekam, und mir gegenüber war er, hat mich direkt angesprochen, hat nett mit mir gesprochen, aber ungefragterweise hat er mir innerhalb der ersten, gefühlt waren es 3 bis 5 Minuten, erklärt, wissen Sie, ich bin einer der reichsten Österreicher.
Schön zu wissen.
Ja, und ich habe mir dann gedacht, aber warum trinken wir jetzt nur etwas und essen nicht was Ausführliches? Aber ich vermute, das hängt auch damit zusammen, dass er deswegen so reich ist, weil er nie jemandem gegenüber einladen würde. Aber wer weiß, vielleicht ist er im Grunde seines Herzens ein großherziger Mensch und bietet eh an jeden einen Job an.
Oder er ist ein volkstümlicher Mann und versucht, die Wahrheit des Spruches, der Teufel scheißt immer am größten Haufen, mit seiner Existenz zu untermauern.
Ja, wir haben ja jetzt extra nicht gesagt, wer es ist.
Wieder los.
Mein lieber Freund und Kollege Peter Bleichner schrieb im News etwas, was mir ehrlicherweise als Medienkonsument entgangen ist. Deswegen ganz herzlichen Dank, lieber Peter, für deine regelmäßige Kolumne im News. Da stand dann nämlich, die Post von Chandy gibt es nicht mehr. Das ist eine Krone-Kolumne für all jene, die die Gnade haben, dass ihnen das entgangen ist. Michael Chandy ist so, wie soll man ihn denn nennen? Er ist halt jemand, der sehr meinungsstark einen offenen Brief jeden Tag an irgendwen in dieser Republik oder auch darüber hinausgehend verfasst hat.
Ja, wobei man sagen muss, das Ganze ist noch ein billiger Abklatsch einer Kolumne, die der mental ebenfalls im roten Drehzahlbereich agierende Franz Josef Wagner für die Bild-Zeitung geschrieben hat. Die ist eins zu eins geflattert.
Und, ja, dort heißt es Post von Wagner, und bei uns, beziehungsweise in der Groschenzeitung, wie hieß die Kronenzeitung, ja, hieß es Post von Janet.
Ja, Post von Janet, also wirklich kreative Abwandlung. Und also der Janet war einmal so eine Art Teufelsreporter im eher abgeschmackten Sinn, und dann hat er sich halt als Meinungsruine und in der Kronenzeitung niedergelassen, und ich hätte auch nicht gewusst, dass er aufgehört hat, weil ich irgendwie meine Gewohnheit, die Kronenzeitung zumindest zu observieren, vernachlässigt habe.
Ja, offenbar auch schon länger, so wie ich. Seit dem ersten Advent ist das nämlich nicht mehr der Fall, dass die Post von Janet erscheint. Ich habe ja in der ersten Reflexartigkeit gedacht, aha, vielleicht hat das irgendwie so damit zu tun, wie die Krone ja seinerzeit auch in der Adventszeit, ebenso wie in der Fastenzeit, auf die Nackerte auf Seite 7, beziehungsweise später mal ist sie ja vorgewandert, übrigens schon auf die Seite 5, verzichtet hat, weil ja, man ist ja irgendwie kreuzkatholisches Kirchenblattl. Nein, krankheitsbedingt.
Also es stimmt, in der Fastenzeit, wenn man hat beim Lesen der Janet-Kolumne oft das Gefühl gehabt, dass da Alkoholdünste aufsteigen aus dieser Spalte. Also vielleicht, das hätte man noch in der Fastenzeit, hätte man das nur erklären lassen. Ja,
ja, nein, es ist tatsächlich krankheitsbedingt, schreibt Peter Bleichner. Deswegen, trotz aller Vorbehalte, die man gegen die Texte von Michael Chandy haben kann, wünschen wir ihm grundsätzlich gute Genesung und ein wohlwollendes, einfach gesund soll er sein, ja. in Gesundheit alt werden, sagen wir mal so. Aber es gibt auch einen anderen Krone-Kolumnisten, der nicht mehr Teil der Kronenzeitung ist. Ich zitiere jetzt wieder aus dem Bleichner-Text. Das Engagement von Expresse-Chefredakteur Rainer Nowak war ein erster Wink mit dem Zaunpfahl, die Verpflichtung der früheren Woman-Herausgeberin Euike Frank, ein noch stärkeres Zeichen. Ihre Handschrift wird in der Krone bunt immer deutlicher, samt verzögerten Knalleffekt. Klaus Woltron, 79 Jahre alt, taucht dort seit 2. Februar nicht mehr auf. Der einstige Top-Manager und Unternehmer war in seinen Kolumnen unter anderem als Trump, Musk und Kickl-Versteher auffällig. Nun beklagt er auf seiner Website die neue Entwicklung der Sonntagsillustrierten samt untergriffigen Seitenhieb auf Frank, die er dort Gattin von Dr. Armin Wolf -ORF nennt.
Ja.
Fehlt dir der sonntägliche Klaus Woltron nicht? Also immer gedacht, wenn... Ich habe es dann manches Mal gelesen tatsächlich, weil ich habe gewusst, aha, ja, Sonntag ist der Tag, nicht der Tag des Herrn, sondern der Tag der Apokalypse. Wenn du Woltron gelesen hast, das war schier schlimm alles. Ich glaube, der letzte Tiefpunkt war, als Annalena Baerbock eine Affäre mit Anthony Blinken angedichtet hat, dem ehemaligen oder damals noch im Amt befindlichen US-Außenminister. Ja. Und so nach dem Motto, jetzt haben sie beide Zeit und jetzt können sie da nachher nicht mehr die Ukraine irgendwie retten oder verscherbeln, je nach Woltrons Sicht halt, sondern halt L'amour oder was auch immer.
Ja, ja, es war schon erstaunlich, dass das tatsächlich abgedruckt wurde. Ich vermute, können Sie es nicht schwören, aber ich vermute, dass Klaus Woltron als Autor noch eine Entdeckung des späten Hans Dichern selbst war, dass da vielleicht eine gewisse weltanschauliche Nähe gegeben hat. Aber es haben sich natürlich so ein bisschen, oder wenn man jetzt auch noch, die Krone ist dann nicht mehr die Krone, also den Stabal gibt es schon lange nicht mehr, der Wolf Martin ist verstorben, wenn sich die Älteren noch erinnern können, und es ist dann eben Janet und Woltron weg, aber das ist, glaube ich, das Problem, das eine Zeitung dieses Typus hat, dieses dumm, aggressiv wütende, das Hobby rund um die Uhr auf Social Media. Also auf X habe ich binnen 3 Minuten 20 Klaus Woltrons konsumiert. Problemlos. Und damit ist das Bedürfnis, bis Sonntag zu warten, bis einmal jemand endlich über linksgrün versieftes Gutmenschentum kotzt. Man kann sich die Zeit dazwischen besser vertreiben, ja.
Falls Sie trotzdem dieses Bedürfnis haben, ein bisschen Schimpferei auf linksgrün versiefte Individuen zu konsumieren. Sie können natürlich unseren Podcast hören, wo das vielleicht auch aus je nach Sichtweise gelegentlich vorkommt, weiß ich nicht. Müssen die linksgrün Versifften beurteilen oder auch nicht. Klaus Woltron macht ja weiter. Er hat einen Blog, er hat auch einen YouTube-Kanal, der ist, boah.
Okay, das magst du mir ein bisschen an Gusto.
Ich weiß nicht, ob ich Gusto mache. Also er macht das, was in der Beginnzeit der Pandemie, ist auch schon 5 Jahre zurück, viele Menschen gemacht haben. Er hat dann hinten irgendeine Verwolkung oder so. Also ich glaube, ja, Anhalter durch die Galaxis oder sowas ist der Hintergrund von Klaus Woltron, und dann redet er dort. Er hat auch übrigens bei Peter Bleichner unter dessen Facebook-Eintrag reinkommentiert, und aus dem zitiere ich jetzt auch wieder mal, weil es schon sehr, sehr spannend ist, was der Klaus Woltron so über Klaus Woltron sagt. Der Zuspruch setzt sich Tag für Tag ungebrochen fort. Ich habe binnen kürzester Zeit bereits über 13.000 Follower und Abonnenten und werde mein Infonetz auf YouTube und im Blog mit fachmännischer Hilfe professionalisieren müssen, um nicht im Mailsalat zu ersticken. Die Nachfrage ist erstaunlich. Ich habe dann echt, wie gesagt, auf diesen YouTube-Kanal geschaut. Von den 13.000 sind dann dort nur 289 Abonnentinnen und Abonnenten übergeblieben. Ich hoffe einfach, dass der Klaus Woltron als Manager mit Zahlen ein bisschen solider umgegangen ist, als
sie
jetzt.
Nein, die anderen haben sich ja noch angerufen und haben gesagt, sie, sobald sie Zeit haben, abonnieren sie.
Ja, nein, er hat auch die konkrete Anzahl an E-Mails genannt, die ihn erreicht hätten. Das waren 356 oder so irgendwo, wenn ich es mal konkret gemerkt habe. Also ich will jetzt keine Werbung machen, weil ja... Wir zitieren gerne Robert Balfrader an dieser Stelle, don't make stupid people famous oder so ähnlich heißt.
Ja, das ist ein Lebensprinzip, das man immer wieder sich mal ins Gedächtnis rufen sollte.
Ja, genau, also bleiben Sie bei uns, wir sind auch nächste Woche für Sie mit sehr, sehr vielen Inhalten da, aber keine Sorge, wir sind noch nicht zu Ende.
Sie haben ein Haus baut, sie haben ein Haus baut, sie haben unser Haus herbaut.
Sears Verena.
Hallo Thomas.
Nein, du musst nicht mehr Sears sagen.
Wenn so
ist die Einstieg Sears. Sears Verena.
Sears Thomas.
Falls Sie sich jetzt wundern, warum ich hier eine andere Gesprächspartnerin habe, ich möchte Sie ganz kurz auf den Zweit-Podcast aufmerksam machen, den ich nicht mit Thomas Maurer mache, sondern mit meiner geschätzten Kollegin Verena Grimschitz. Verena, erzähl mal in knappen Worten, worum es in die Causa Lili Hill geht.
Ja, wir haben uns bei der Causa Lili Hill den Fall die Person Franz-Peter Orasch und sein Immobilienunternehmen Lili Hill angeschaut, der die Kärntner Öffentlichkeit in den letzten Jahren ziemlich auf Trab gehalten hat.
Ja, und das auch noch weiterhin machen wird, denn aktuell ist der Rechnungshof daran, sämtliche Zusammenhänge, sagen wir es mal sehr höflich, auseinander zu glauben, oder?
Genau.
Quasi Benko auf Kärntnerisch, ist das richtig zusammengefasst?
Nicht ganz, aber kommt so hin. Was da alles dahinter steckt und wie sich das Ganze auf Kärnten und auch auf Klagenfurt auswirkt, das hört ihr im Podcast Die Causa Lili Hill. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
Zum Beispiel auch hier, wo Sie Mauern schick hören. Aber jetzt machen wir mal weiter mit unserem satirischen Nachrichtenüberblick.
Thomas hat nur vergessen zu sagen und natürlich auch auf www.kleinezeitung.at.
Ja, darauf vergesse ich immer.
Die Butter hin, die Mühle schaut. Sie haben ein Haus baut, sie haben ein Haus baut. Sie haben unser Haus erbaut. Sie haben ein Haus baut, sie haben ein Haus baut. Sie haben unser Haus erbaut.
Das heißt Ponyzei, nicht Polizei. Ponyzei.
Neue Entwicklung in der russischen Spionageaffäre. Der Falter hat die Woche wieder eine wunderbare Aufdeckergeschichte gemacht, die wir einfach hochkorrekt zitieren müssen, denn die haben da wirklich was aufgedeckt. Es geht um 36.000 Datensätze österreichischer Polizeibeamter. Die wurden über, nennen wir es einmal, diese ja, informellen Mit-FSB-Mitarbeiter Egisto Ott und den Herrn Weiß nach Russland geleakt, nennen wir das jetzt mal ganz höflich. Unter anderem berichtet der Falter aber dann auch noch über ein paar andere Details aus dieser ganzen Causa. Zum Beispiel wollte man eben auch das Handy von Omar Hajavi Birchner, dem Chef der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, höflich formuliert fladern, entwenden, kopieren, wie auch immer man das Verb dann richtig einsetzen will. Und er sagt dann rechtlässig, aber man kam ja nicht nahe genug. Also schön, dass wir einen Staatsschützer haben, der einfach selber weiß, wie mit seinem Handy umzugehen ist. Hatten wir ja nicht immer in dieser Republik. Aber umgekehrt auch diese 36.000 Datensätze über österreichische Polizeibeamte. Was machst du denn da mit in Russland? Also immer.
Ja, aber meine, zunächst einmal sind sie wahrscheinlich zwischengeparkt worden in der Partei, die doch zeitlang das Innenministerium verwaltet hat und wieder nicht grundsätzlich ganz konträr zur russischen Weltanschauung steht. Also, und nachdem ja der Durchstich von polizeiinternen Informationen an die FPÖ ist ja ein Brauchtum, kann ich sagen. Ich glaube, das kann man demnächst einmal auch als Weltkulturerbe einreichen. Also das ist wirklich seit Jörg Haider regelmäßig, dass man irgendwie erfährt, halt das, so eine Überraschung. Ein Polizist hat Dinge, die eigentlich dort nicht hingehören, in die FPÖ getragen. Wie gesagt, also ich glaube, das ist der Antrag bei der UNESCO liegt schon, das zum Weltkulturerbe zu erklären. Aber das sind ja noch alles gar nicht einmal die schlimmsten Sachen. Es gab ja dann diesen Mordkomplott gegen den Christo, Grosshoff, der Aufdeckungsjournalist, der dann Österreich verlassen hat, weil es ihm hier nicht mehr sicher genug war, unter einem Sicherheitsminister, der gerne wieder Sicherheitsminister geworden wäre, dass Journalisten bespitzelt worden sind, Politiker bespitzelt worden sind. Also, dass Wien ein Agentenparadies ist, ist sowohl ein Klischee als auch richtig, ungefähr seit spätestens Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber die Ausgeschamtheit, mit der das zugeht und auch die Involvierung von Parteipolitik ist in dem Umfang doch immer wieder. Man will nicht der sein, der sagt, weil man will eigentlich nicht in einer Welt leben, von der man grundsätzlich annimmt, dass sie so ist. Aber andererseits, wenn man schon eine Zeit lang auf der Welt ist, kann man sich auch nicht mehr ganz naiv wundern.
Ja. Führt uns zu einem letzten Link, den ich Ihnen noch gerne in die Shownotes stelle und auf den ich Sie gerne verweise. Jörg Leichtfried, wir haben schon ein bisschen heute in ehrlicherweise nur inhaltlich sehr, sehr oberflächlich angeflogen. In dem besagten Link sagt aber doch einiges dazu, wie er jetzt seine Arbeit als Staatssekretär auch für die Geheimdienste zuständig anlegen will. Und wir haben es da so ein bisschen lässig runtermoderiert. Tatsächlich glaube ich, dass das eine der zentralen Schlüsselpositionen sein wird in Österreichs Außenpolitik, die der Jörg Leichtfried im Inneren machen muss, weil wenn du im Inneren die höchsten Geheimnisträger nicht einigermaßen so solide aufstellst, dass sie wirklich ihrer Verantwortung bewusst sind, dann ja, ist es relativ wurscht, weil dann wird sowieso von außen keine Geheimnisse mehr nach Österreich getragen werden und dann können wir uns dieses Thema einer inneren Staatssicherheit sowieso bald einmal schenken, weil dann sind wir endgültig ausgeliefert.
Ja, da kann man dann die Kettensäge anlegen.
Ja, genau. Und somit haben wir unser Versprechen gebrochen, dass wir Ihnen absolut positive Nachrichten geben werden, weil ich bin wieder mal in meinen üblichen Alltagstrott verfallen. Nächste Woche gibt es dann die neue Chance, wo wir wieder mal probieren werden, vielleicht irgendwie das Positive in der Welt zu sehen. Thomas Maurer wird mir dabei unterstützen, oder?
Ja, ich werde vielleicht schauen. Vielleicht finde ich irgendwo noch meine alten Poesiealben aus der Volksschule und wir können Gedichte daraus rezitieren. Andererseits ist es ein bisschen sehr special interest, glaube ich.
Ja, könnte sein. Ansonsten gehst du jetzt einfach noch einmal zum Schillingwürstelstand und dann erzählst du uns nächste Woche, wie es da abgegangen ist.
Mal schauen.
Passt. Wir sagen nichts mehr. Wir sagen danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Schilling, bei Euro, bei Wiener Würstel und beim Auchenschick.